Nachdem in der ersten Staffel des Podcasts von Dialogbar vor allem die Mediation im Vordergrund stand, soll es in der zweiten Staffel um die Beratungsformate Coaching, Supervision und Organisationsentwicklung gehen. Ausgangslage ist der Grundsatz, dass nur lebensfähig ist, wer oder was sich entwickeln kann. Das heißt, dass die Fähigkeit, sich zu entwickeln, das Weiterkommen und die Zukunftsfähigkeit von Menschen und Organisationen stärkt. In unserer Welt voller Veränderungen ist dies letztlich überlebenswichtig. Weil diese Fähigkeit so zentral ist, haben Menschen und Organisationen in sich selbst das Potenzial, um sich zu entwickeln. Das geht nur mit dem Dialog. Entwicklung und Weiterkommen sind also im wahrsten Sinn des Wortes dialogbar. Coaching, Supervision oder Organisationsentwicklung unterstützen die Fähigkeit, sich zu entwickeln. In dieser ersten Episode der zweiten Staffel steht das Coaching im Vordergrund. Mein heutiger Gast bei Dialogbar ist Erik Lippmann. Erik studierte und doktorierte in Psychologie und Soziologie an der Universität Zürich. Seit den 90er Jahren arbeitet er als Dozent, Coach, Supervisor und Führungskräfteentwickler am Institut für angewandte Psychologie, IAP, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Heute ist er Trainer und Berater am IAP mit einem Pensum von 50% am Zentrum Leadership, Coaching und Change Management. Dieses hatte bis zu seiner Teilpensionierung 2024 geleitet und dabei verschiedene Leadership-Weiterbildungen am IAP maßgeblich geprägt. Erik Lippmann hat mehrfach zu Führungsentwicklung, Konfliktmanagement und Coaching publiziert, darunter als Mitherausgeber des Buchs Handbuch angewandte Psychologie für Führungskräfte. Sein Standardwerk Coaching erscheint anfangs 2026 in einer neu überarbeiteten Auflage. Bei all seinen Arbeiten ist ihm immer der Fokus angewandte Psychologie wichtig. Das heißt, Beratung soll auf einer fundierten Theorie aufbauen, die sich aber in der Praxis bewähren muss. Ich habe Erik Lippmann im Rahmen meiner Weiterbildung am IAP im MAS-Studiengang Coaching, Supervision, Organisationsberatung als Dozentin kennengelernt. Er hat zudem 2024 meine Masterarbeit für das Beratungskonzept Dialogbar betreut. Darin beschreibe ich mein Beratungskonzept von sozialen Systemen in der Transformation und leite dieses theoretisch her. Dialogbar liefert Handlungsanweisungen und unterstützt die Beratung wie ein Kompass beim Navigieren durch die Transformation. Mit Erik spreche ich über Veränderungen, speziell im Führungsalltag und welche Rolle dabei das Coaching spielen kann. Aber auch, was Coaching genau ist, wer davon profitieren kann und wie man sich einen guten Coach holt. Im Vordergrund steht dabei das Business Coaching. Wir kommen aber auch auf das sich inflationär ausbreitende Life-Coaching zu sprechen. Wie soll man sich auf die erste Coaching-Sitzung vorbereiten? Natürlich reden wir auch über den Dialogbaransatz und wie sich das Coaching mit KI verändern wird. Und nun das Gespräch mit Erik Lippmann im Rahmen von Weiterkommen ist Dialogbar. Herzlich willkommen, Erik Lippmann bei Dialogbar. Besten Dank für deine Zusage zu diesem Gespräch. Du bist eben gerade Großvater geworden. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, es hat Freude ausgelöst, weil es ist eine neue Phase. Es kam auch eigentlich gerade in einen guten Moment in meinem Leben, wo ich arbeitsmäßig reduziert habe, noch nicht ganz aufgehört habe. Und da haben ja viele Leute ein bisschen Respekt davor, was ist. Aber ich denke, das ist eine schöne Ergänzung. Und nicht zuletzt ist es natürlich nochmal zu sehen, wie ein kleines Kind aufwächst bis zum Erwachsenwerden, das mitzuverfolgen, das finde ich sehr spannend. Und aus der Großvaterrolle hat man das natürlich ein bisschen aus mehr Distanz, als wenn man selber Vater ist.
Seit 2024 hast du dich zeitlich und organisatorisch ein Stück weit gelöst vom IAP und der ZHW. Für das bist du lange und erfolgreich tätig gewesen. Wie sieht dein Portfolio aktuell aus und wo bist du immer noch im Thema Führung und Coaching engagiert?
Also ich arbeite noch 50% vom IAP aus, also ich bin nicht freischaffend. Und mein Portfolio sieht einerseits so aus, dass ich einen Teil immer noch in den Weiterbildungslehrgängen bin, schwerpunktmäßig im Moment noch in dem Thema Change Management und was macht das mit auf der persönlichen Ebene. Dazu habe ich ja das Buch Identität im Zeitalter des Chamäleons geschrieben. Und dann bin ich noch in Weiterbildungskursen mit Schwerpunkt Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Das sind so die Sachen, die ich im Rahmen von der Weiterbildung mache, plus Lehrsupervision in einem Masterlehrgang für angehende Coaches und Organisationsberaterinnen. Und dann mache ich noch Dienstleistungen. Das machen wir ja dann für externe. Schwerpunkt bei mir Führungskräfte-Coaching und einzeln, aber auch in Gruppen, so Supervisionen für Führungskräfte, die dann in einer Gruppe kommen und ich berate sie in Gruppen. Weil das ist so ein zweiter Schwerpunkt, den ich auch in meiner Karriere verfolgt habe, das Beraten in Gruppen. Das finde ich sehr eine effiziente Form. Da kommen wir vielleicht dann später noch drauf, als vielleicht Zusatz zu Coaching oder als Gegensatz zu Coaching, dass man sich in der Gruppe beraten lässt.
Das sind ja alles Elemente eines übergeordneten Begriffs, Prozessberatung. Was fasziniert dich an der Prozessberatung, speziell am Coaching?
Ich glaube, der Ansatz der Prozessberatung ist, dass wenn ich natürlich dann auch eine Expertise abgebe oder die gefragt ist, dann gebe ich das auch. Das heißt, es ist häufig bei mir eine Mischform. Aber der Schwerpunkt ist wirklich von der Prozessberatung, dass man das Kundensystem oder das Kundinnensystem aktiviert, dass sie selber in die Lage kommt, zu schauen, wo sind eigentlich meine Themen, die ich angehen möchte, zu reflektieren und dann natürlich zu begleiten, in Lösungen zu finden.
Ein Aspekt, den ich bei dir im Unterricht immer wahrgenommen habe, ist der Fokus auf das Angewandte. Du bist ja auch am Institut für angewandte Psychologie tätig und dieses Angewandte, das war dir immer wichtig. Mhm. Was heißt das? Also das, ich habe es so verstanden, auf eine gute Theorie abstützen, aber immer aber auch schauen, was funktioniert in der Praxis.
Genau. Oder es gibt da den schönen Spruch, glaube ich, nichts ist so gut wie eine, so praktisch wie eine gute Theorie oder umgekehrt. Ja, ich glaube, sowohl im Einzelcoaching, wenn ich Personen coache, dann frage ich immer nach konkreten Beispielen bezogen auf das Anliegen, das die Person einbringt. Weil wenn man ein konkretes Anliegen, eine konkrete Situation hat, dann macht das das Ganze anschaulicher, plastischer und man redet nicht in so einer abstrakten Flughöhe, das so allgemein, sondern es geht wirklich um das konkrete, letztendlich Handeln. Es ist letztendlich für mich immer dieser Dreiklang, der schon Pestalozzi für die Schule postuliert hat, nämlich es geht um kognitive Prozesse, also um Verstehen von Situationen, es geht um emotionale Prozesse, wir sind ja in der Regel immer auch emotional betroffen von irgendwelchen Situationen, die uns belasten sowieso. Und dann geht es natürlich auch noch in die Handlung. Am Schluss soll die Person in der Lage sein, zu handeln. Und in der Ausbildung von Coach ist es genau das Gleiche. Wir machen nicht einen Trockenschwimmkurs, sondern die Leute steigen ins Wasser rein und schwimmen, weil sie ja dann auch konkret Leute beraten sollen. Und rein theoretisch kann man das nicht machen, weil dann hat man ja das Handwerk noch nicht gelernt. Also auch dort gilt für mich dieser Dreiklang. Kognitiv verstehen, das ist die Theorie. Dann emotional, als Berater, Beraterin muss man ja auch emotionale Prozesse durchgehen mit seinen Kundinnen, Kunden und dann in die Handlung kommen. Das heißt, Methoden anwenden im Coaching oder in der Organisationsberatung oder was auch immer dann der Kontext ist.
Alles Coaching oder was? Also das ist schon, der Begriff wird da inflationär gebraucht. Coaching-Angebote sprießen überall. Das Angebot ist groß, unübersichtlich. Die NZZ am Sonntag hat letzten Sommer konstatiert, dass es in einer Gesellschaft, in der Freunde rar und Therapeuten ausgebucht sind, der Life-Coach Karriere macht. Ist das gut oder schlecht für das Coaching?
Das hängt natürlich immer von der Perspektive ab. Wenn jemand vom Coaching leben möchte, bei mir ist jetzt nicht so, dass Coaching bei mir das Alleinverdienst ist, dann ist es natürlich sicher für die Person ist es gut. Das ist jetzt ein bisschen zynisch gesagt. Ich finde es als Entwicklung insgesamt schon bedenkenswert, dass wir immer mehr wahrscheinlich auch auf professionelle Hilfe angewiesen sind. Das hat für mich sicher auch ein bisschen mit der Erhöhung der Komplexität der Welt zu tun. Wir sind wirklich in immer mehr, ja, als Einzelperson, man muss sich so für viele Sachen entscheiden, man muss verstehen, man muss sehr anspruchsvolle Situationen bewältigen. Und natürlich ein natürliches Netzwerk wie Freunde, Freundinnen, das, die eigene Familie und so weiter, wenn die einem stützen können, ist das sehr, sehr hilfreich. Aber manchmal sind die Leute, die dann zu nah sind, vielleicht auch ein bisschen entweder betriebsblind oder getrauen sich vielleicht doch nicht alles auf den Tisch zu bringen, wie auch immer, oder fühlen sich dann selber zu fest belastet. Und da kommt dann der professionelle oder die professionelle Coach, Coaching sicher zum Tragen. Ich finde es eine gute Ergänzung, wenn man nicht das Netzwerk hat. Und ich finde es natürlich sowohl im Sinn von, wenn Probleme auftauchen, aber ich bin sehr ein Freund auch von präventivem Handeln, dass wenn ich in eine neue Rolle zum Beispiel komme und neue Anforderungen an mich kommen, da muss ich nicht warten, bis ich alle Fettnäpfe treffe, sondern vielleicht voraus schon mal schauen, was muss ich machen, damit ich dieser neuen Rolle dass mir das gut gelingt, dass ich dort, wie man so auf Neudeutsch sagt, performen kann.
Jetzt hast du schon ein paar Elemente gesagt, die das Business Coaching betreffen. Ja. Über das sprechen wir ja. Ja, genau. Und vielleicht können wir das noch ein bisschen eingrenzen. Was ist Business Coaching im Speziellen?
Business Coaching ist Unterstützung von Schlüsselpersonen in Organisationen. Das können Non-Profit-Organisationen sein, Verwaltung, das können Profit-Organisationen sein. Das sind in der Regel Leute, die andere Personen führen, entweder in der Linie oder lateral, das heißt zum Beispiel in einer Projektleitung, wo man ja die Leute nicht Anweisungen geben kann und Befehle oder wie auch immer. Und weil das ja auch wirklich immer anspruchsvoller wird, Führung gut über die Bühne zu bringen, wenn ich das mal so sagen darf, da ist professionelles Business Coaching angebracht. Das heißt, Leute zu begleiten, unterstützen, damit sie ihre Rolle oder ihre Rollen, meistens hat man ja mehrere Rollen, möglichst im Sinn der Organisation ausführen kann, aber natürlich auch im Sinn der Person. Und dieses Matchen zwischen Organisationsansprüchen und Ansprüchen der Person, die die Rolle innehat, das ist eigentlich der Hauptstoff von Coaching.
Das heißt, es kann durchaus ein privates Thema sein, das aber im Spannungsfeld mit diesen Rollen als Führungskraft oder als Familienvater oder als Partnerin, dass das eine Rolle spielt und dass das ein Problem auftritt, das man dann im Coaching beleuchten möchte.
Also zum Beispiel natürlich private Themen, wenn man so will, sind die berühmten Life-Balance-Themen. Also ich spreche da extra nicht von Work-Life-Balance, weil dieser Begriff finde ich sehr tricky, weil der suggeriert, es gibt Work und es gibt Life. Und das ist ja ziemlich eine Suggestion. Das würde ja heißen, Work ist nicht Life. Und da muss ich immer, dann sage ich den Leuten immer ein bisschen kritisch, wenn ihr Arbeitsleben so töterlich ist, wie man in Schweizerdeutsch sagt, dann ist es eigentlich nicht gut. Da muss man den Arbeitsplatz eigentlich verlassen. Ich hoffe, Work ist auch live, weil wir verbringen doch einen guten Teil von unserem Wachzustand im Arbeitsleben. Und wenn das nicht live ist, dann gute Nacht, sage ich jetzt mal. Also das heißt deshalb verwende ich lieber den Begriff Balance von Lebensfeldern. Und es geht genau um diese Balance von Lebensfeldern. Wenn es jetzt nur ein privates Thema ist, zum Beispiel Ehe-Thematik oder wie erziehe ich mein Kind besser, dann würde ich da, natürlich gibt es da leider den Begriff Coaching auch, Elterncoaching und so weiter, aber das Business Coaching fokussiert in erster Linie, wie kann ich meine professionelle Rolle in der Organisation, also meine Organisationsrolle, Führung, Projektleitung, Management, möglichst gut ausfüllen. Und wenn natürlich da private Themen reinfunken, wenn man so will, eben zum Beispiel, ich hätte noch eine Sitzung heute Abend um 7, aber gleichzeitig sollte ich mein Kind um 5 an der Krippe abholen, dann ist das ja ein klassisches Spannungsfeld. Ich kann nicht beiden Ansprüchen gerecht werden. Da muss ich irgendwie einen Weg finden, wie ich zwischen diesen Lebensfeldern balancieren kann. Und das kann sehr wohl ein Thema sein in Business Coaching.
Und das große Missverständnis, das dann entsteht, ist, es ist nicht der Coach, der sagt, wie man dann dieses Problem löst, sondern er versucht dann mit geeigneten Interventionen darauf hinzuwirken, dass der Coachee das in seinem Kontext, in seinem Umfeld lösen kann, dass er irgendwo seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen kann und das selber angehen kann.
Genau. Genau, und wenn der Coachee da ansteht oder irgendwo vielleicht nicht mehr weiter weiß, dann ist natürlich dieser Blick von außen oder die Fragen, die dann von außen gestellt werden, die können hilfreich sein für den Such- und Findeprozess von Lösungen.
Steve DeShazer, der Mitbegründer der lösungsorientierten Kurzberatung, hat ein Zitat aufgegriffen. Er hat gesagt, das ganze Leben ist nichts anderes als ein verdammtes Ding nach dem anderen. Damit illustriert er wohl, dass sich menschliche Wahrnehmungen vor allem problemorientiert zeigen. Täglich wird das Leben jedoch dadurch, dass es immer auch Lösungsmöglichkeiten gibt. Das wäre ein bisschen angesprochen, dass man versucht, solche Lösungsmöglichkeiten zu finden. Haben wir verlernt, Lösungsmöglichkeiten zu suchen?
Ich weiß nicht, ob wir es verlernt haben, aber wir werden natürlich sehr stark in der Schule schon oder auch im Studium, da wird uns gelernt, wie man analytisch Sachen auseinandernehmen kann, verstehen kann, das durchaus wichtig sein kann. Aber wenn man die Sachen versteht, heißt das ja noch nicht, dass man dann auch die Sachen, ein blöder Begriff, im Griff hat oder so mit beeinflussen kann, dass eben Lösungen entstehen. Und deshalb hat Steve DeShazer vielleicht gesagt, wir suchen manchmal viel zu lange in den Ursachen und grübeln, und durch das Grübeln kommen wir vielleicht gerade noch mehr in den Zustand von Nicht-Lösungsempfinden. Und das ist ja sein Beitrag an die Beratungswelt, dass er eben gesagt hat, wir fokussieren uns eher auf den erwünschten Sollzustand. Ja, und ich glaube, wir haben es ein bisschen verlernt oder wir haben es vielleicht lange Zeit falsch fokussiert, dass wir zu sehr auf den unerwünschten Ist-Zustand fokussiert haben. Wieso kommt der zustande? Was sind für Ursachen? Weil wir davon ausgegangen sind, ich muss zuerst die Ursachen verstehen, damit ich gute Lösungen finden kann. Das stimmt schon in vielen Bereichen, aber eben nicht in allen.
Das heißt Problemorientierung versus Lösungsorientierung. Ja, genau. Und mit dem ist auch schon gesagt, dein Ansatz geht dann mehr in die Lösungsorientierung hinein. Wie wichtig sind diese Ansätze, lösungsorientiert, systemisch, ressourcenorientiert? Was muss der Kunde da beachten, so als Beipackzettel, wenn er sich für ein Coaching interessiert?
Ja, ich denke, es ist sicher gut, dass er beachtet, wenn er einen Coach oder eine Coachin wählt, dass die ihm in ein paar Worten erklären kann, wie er oder sie arbeitet. Ich glaube, der Kunde oder die Kundin muss sich nicht darum im Detail kümmern, wie arbeitet jetzt der Coach, sondern da würde ich eher sagen, Kostproben nehmen und schauen, schmeckt mir das oder nicht. Aber es ist sicher gut, wenn der Coach oder die Coachin ein paar Ideen von Konzepten einem erklären kann. Da kommen wir ja vielleicht später noch drauf, wie findet man einen professionellen Coach. So. Jetzt bei mir persönlich ist es schon so, dass ich von diesem lösungsorientierten Ansatz sehr angetan bin. Ich bin aber auch, ich sage jetzt mal von meinem Psychologiestudium, sozialisiert über die Systemtheorie. Das heißt, ich betrachte den Menschen immer in seinem Kontext, sei dies im Familienkontext, wenn man familientherapeutisch arbeitet, was ich früher getan habe, oder im Kontext der Organisation, weil es ist nach meinem Verständnis immer eine Wechselwirkung zwischen Personen und eben die Rolle, die sie innehat, und der Organisation. Und so verstehe ich dann auch Coaching, dass man dieses Wechselspiel zwischen Personen, ihre Rollen, die sie hat, und Organisation anschaut. Und was ich bei Gunter Schmidt gelernt habe, dass es durchaus auch Sinn macht, auch die Problemsituation anzuschauen, nicht immer, aber manchmal. Und vor allem ist es ja eine interessante Frage, wenn ich ein Problemverhalten, einen unerwünschten Ist-Zustand habe, da gibt es ja immer auch, wie das Watzlawick genannt hat, das Gute im Schlechten. Ich habe ja auch etwas davon vom problematischen Zustand, sonst würde ich den ja schon lange aufgeben. Und jetzt nur lösungsorientiert denken würde heißen, wir schauen gar nicht an, was ist denn in der Problemsituation, was sind dort für Bedürfnisse, für Ängste. Und das habe ich bei Gunter Schmidt gelernt, dass man eben anschauen kann, was ist Vor- und Nachteil von der Problemsituation, was sind Vor- und Nachteile von der erwünschten Ist-Situation. Weil manchmal hat man ja auch Lösungen, die haben aber dann ihren Preis, da muss man etwas aufgeben, was man vielleicht in der Problemsituation nicht unschlecht fand, oder sage ich jetzt mal so. Dieses Wechselspiel, das finde ich sehr überzeugend.
Mhm. Jetzt ist es aber so, dass natürlich nicht jede oder jeder, der ein Coaching machen möchte, einen psychologischen Hintergrund hat. Und dann wird es dann schon noch schwierig mit diesen Konzepten. Also fragen kann man, wie ist das Verständnis? Und was gibt es sonst noch für Hinweise, wie man einen guten Coach finden kann? Also es gibt einen Berufsstand, ein Verzeichnis, es gibt Qualitätskriterien. Man kann natürlich auch schauen, was hat jemand für eine Ausbildung gemacht.
Das sind schon sicher mal wichtige Punkte, dass man sich da, die meisten haben ja eine Homepage oder stellen sich irgendwie da und dann mal schauen, was haben die überhaupt für einen Werdegang, was haben die gemacht. Und dann würde ich natürlich immer auch in meinem Umfeld fragen, kennst du jemanden, wo du gute Erfahrungen gemacht hast oder kennst du jemanden, der jemanden kennt? Also das ist meine Erfahrung, Coaches findet man sehr häufig über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Und wenn man jetzt einen Coach gefunden hat, wie muss man sich da vorbereiten auf das Erstgespräch?
Ich glaube, es ist gut, wenn man sich überlegt, was habe ich für Anliegen oder welche Fragestellungen oder welche Problemstellungen, wie auch immer man das nennt. Es ist etwas, was mir vielleicht unter den Nägeln brennt, etwas, das ich anschauen möchte. Es muss nicht mal unbedingt ein Veränderungsziel sein, weil es kann auch sein, dass ich einen Zustand anschauen will und kritisch beleuchten, auf Neudeutsch challengen, wie man so schön sagt. Und das kann auch heißen, ich will mal einfach mit jemandem Außenstehenden, der keine Aktien im Spiel hat. Das ist eben der Unterschied, wenn ich das mit meiner Partnerin mache oder wenn ich das mit meiner vorgesetzten Person mache. Die haben ja alle selber in meinem Kontext ihre eigenen Interessen. Der Coach, der ist, oder die Coachin, die ist unabhängig. Und das finde ich noch ganz wichtig, dass die Person nicht irgendwelche Interessen oder Ziele verfolgt. Weil sonst ist ja immer die Frage, was ist jetzt sein oder ihr Interesse, was ist mein Interesse. Von daher wirklich vorbereiten kann ich mich, indem ich mir gute Themen, Anliegen, Fragestellungen überlege, was würde ich gerne mit einem außenstehenden Coach, mit einer außenstehenden Coachin besprechen.
Das kann also auch sein, eine Reflexion zu machen, ohne dass man jetzt ein drängendes Problem oder einen großen Leidensdruck hat, im Sinne, du hast es erwähnt, auch präventiv, dass man etwas anschaut und aufgrund dieses Gesprächs dann Überlegungen machen kann.
Genau, wenn ich zum Beispiel ein größeres Projekt vor mir habe und ich weiß, da habe ich mit vielen Stakeholdern zu tun und ich möchte da einfach mal eine Auslegeordnung zu schauen, was muss ich da beachten, damit mein Projekt möglichst gelingt. Auf was sind da vielleicht für Kriterien, was sind kritische Punkte? Und da finde ich halt schon, da lohnt es sich sehr wohl voraus, das anzuschauen und nicht, wenn dann das Projekt schon irgendwie im Keller ist und ich muss feststellen, oh, da hätte ich besser vorher mal ein bisschen dran gedacht. Und das lässt sich halt sehr gut, solche Sachen mit jemandem anschauen, der selber nicht in diesem Kontext mit irgendwelchen Interessen verbunden ist.
Jetzt haben wir über den Anfang gesprochen, wie man einen Coach findet, wie man sich da allenfalls vorbereitet. Man kann sich dann auch vertrauensvoll einfach mal in das Gespräch begehen, weil man hat ja einen Gesprächsprofi auf der anderen Seite, der auch die Steuerung des Gesprächs übernimmt, sicher am Anfang, oder?
Ja.
Was passiert beim Coaching? Kannst du das ein bisschen schildern? Wie läuft typischerweise ein Coaching ab?
Das hängt natürlich davon ab, ob ich die Person, die mich coacht, schon kenne oder nicht. Wenn ich nenne nicht, dann ist natürlich der Anfang mal das Kennenlernen, das Gegenseitige, wenn man so sagen will, beschnuppern, mal reinzuschauen, ob die, wie man so schön sagt, die Chemie stimmt oder ob ich da zu dieser Person einen Draht aufbauen kann. Das gilt jetzt natürlich vor allem für die Kundin, für den Kunden, weil wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Person, da fühle ich mich nicht aufgehoben oder wie auch immer, dann finde ich eben, ein Coaching startet mit einem Kennenlernen und einer Basis, die als Hilfe zur Entscheidung dient, möchte ich da in einen Coaching-Prozess einsteigen oder nicht. Deshalb bieten die meisten Coaches ein Erstgespräch an, wo genau dies der Hauptinhalt ist, wo man auch die Themen umreißt, worum geht es. Damit kann man dann mal ein bisschen abschätzen, wie viele Sitzungen sind da wahrscheinlich nötig. Weil auch hier bin ich nicht Freund von pauschal, irgendwie, wir machen mal 10 Sitzungen ab oder irgendwie so. Das hängt natürlich sehr davon ab, welche Themen jemand hat, wie viele Themen das sind und ob die Person das Gefühl hat, ich bin da eine gute Begleitperson von ihr. Ich mag mich erinnern, vor langer Zeit, das war noch eine interessante Episode, da kam zu mir eine Frau, auch für so ein Erstgespräch, und sie hat mir gesagt, sie schaut noch einen anderen Coach an und hat dann mir abgesagt und hat sich für den anderen Coach entschieden mit der Begründung, ich rede ihr zu schnell und da hätte sie das Gefühl, sie käme keine Luft hier bei mir oder keinen Platz. Und lustigerweise habe ich den anderen Coach gekannt und der war wirklich ein bisschen Gegensatz von mir. Das war so eine, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, eine Gemütsmohre. Mhm. Also der hat alles ein bisschen gemächlich angegangen und ich glaube, das ist für mich ein gutes Beispiel. Der hat jetzt zu ihr einfach besser gepasst.
Die Chemie hat besser gestimmt. Das ist auch okay so.
Das finde ich absolut okay. Dafür ist das Erstgespräch und ich würde jeder Person, die einen Coach sucht, empfehlen, auf das Bauchgefühl zu hören. So schauen, fühle ich mich da aufgehoben. Wenn ich nicht ganz sicher bin, vielleicht doch in einen Prozess mal einzusteigen, aber sich immer auch offen zu halten, vielleicht wechsle ich doch noch. Auf der anderen Seite, was ich nicht empfehle, dass man so quasi, sobald es ein bisschen ans Eingemachte geht, dann wechsle ich den Coach. Das würde ich natürlich auch nicht empfehlen. Mein Coach kann durchaus auch unangenehme Fragen stellen, logischerweise, weil es soll auch ein bisschen herausfordernd sein, weil sonst kann ich mich ja selber coachen. Das ist nämlich auch ein Thema, man kann sich auch selber coachen. Nur sich selber challengen, herausfordern, das ist schwierig.
Ich komme noch auf das Thema, gar keine kritischen Fragen zu stellen, wenn es um das ganze ChatGPT-Coachen geht. Ja. Selber coachen, wie funktioniert das?
Das funktioniert, da gibt es auch Bücher dazu. Die ganzen Fragetechniken, die wir den Coaches beibringen, diese zirkulären Fragen, die systemischen Fragen, also so Fragen, was ist ein gutes Ziel, zirkuläre Fragen, wer könnte von meinem guten Ergebnis profitieren, wer fände es nicht so gut. Alle diese Fragen, die ein Coach mir stellt, die kann ich mir natürlich selber stellen, indem ich die Fragen einfach aus dieser Liste rausnehme und sie mir selber stelle. Und das geht eigentlich bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ganz gut. Was machen wir sowieso alle? Wir alle machen ja Selbstgespräche mit uns. Also wir coachen uns ja immer wieder selber. Nur das würde ich natürlich nicht als professionelles Coaching, das kann man als Selbstgespräch oder Selbstführung oder wie auch immer, das ist ganz wichtig und man hat auch festgestellt, es gibt Studien, die zeigen, dass Leute, die mit sich sogenannte positive Selbstgespräche führen, im Sinne von das schaffst du, das kriegst du hin und so, tatsächlich viel besser Erfolg haben als Leute, die sich so immer ins Zeug reinreden, du Armer und du schaffst das nicht und wirst wieder sehen, es wird wieder nicht gelingen. Man kann sich natürlich selber mit solchen Gesprächen entweder in ein Ziel hineincoachen, wenn man so will, oder man kann sich auch in die Misere reincoachen. Das ist natürlich, und da gibt es Studien, die das zeigen. Ja.
Beim Selbstcoaching ist dann vor allem die Aufmerksamkeitsfokussierung angesprochen.
Ja, also das ist einfach ein Punkt, was bei Selbstgesprächen, wenn man das jetzt mal nicht als Coaching bezeichnet, eine wichtige Rolle spielt. Worum drehen sich meine Gedanken? Was sind so meine Gespräche, die ich mit mir selber führe? Und da ist halt eher, ist mein Fokus auf Ziel, Zielfindung, Grundgedanke, ich schaffe das, ich kriege das hin, versus immer alles ist schlecht und ich bin eh der Ärmste und Selbstmitleidgespräche, die dann eigentlich nicht unbedingt sehr zielführend sind, um das Ziel zu erreichen. Und das ist vielleicht eine Erkenntnis aus dem hypnosystemischen Coaching, wo man eben sagt, die Aufmerksamkeitsfokussierung, worauf wird die Aufmerksamkeit gelegt, das ist ein entscheidender Punkt und das ist eigentlich ein Verdienst von Steve DeShazer, eben diese Fokussierung auf die Lösung, das hat Gunter Schmidt, der diesen Ansatz vom Hypnosystemischen weiterentwickelt hat, das hat er eigentlich von Steve DeShazer.
Wo unterscheidest du, wo gibst du vielleicht dann auch den Rat, eine Therapie anstatt ein Coaching zu machen? Ja.
Die Grenze ist natürlich schwimmend und als Psychologe mit eigenem therapeutischen Hintergrund ist es noch fließender, aber weil wir ja viele Leute ausbilden zu Coaches, die keinen psychotherapeutischen Hintergrund haben, finde ich diese Unterscheidung für diese besonders wichtig. Nämlich für mich ist eigentlich so die Grenze, Anführungszeichen, Schlusszeichen, psychische Störungen. Also das können Angststörungen sein, das können Zwänge sein, das kann hin bis zu schwereren Störungen sein, Psychosen und so weiter. Also die gehören ganz klar nicht in die Hände von Coaches, sondern in die Hände von Psychotherapeuten. Und oder Depressionen, wenn jetzt jemand solche Symptome aufweist, ist natürlich erstens die Frage, erkennt man diese? Oder was ich auch schon häufig hatte, Leute sind schon in Psychotherapie und da muss man einfach gut abgrenzen, was wird im Coaching besprochen. Da geht es wirklich meistens um Fokussierung von beruflichen Fragen. Und in der Psychotherapie geht es dann gerade um die Aufarbeitung oder das Umgehen mit dieser psychischen Störung. Heilung ist ja nicht immer möglich, aber vielleicht begleitend. So.
Und da würde auch ein professioneller Coach auf das hinweisen, ja, und diese Unterscheidung machen.
Ja, genau. Und ich finde sogar, mein Ansatz ist, wenn jemand in Psychotherapie ist und zu mir ins Coaching kommt, ich frage immer, das ist eine Standardfrage, laufen parallel andere Beratungsprozesse, weil ich möchte das wissen, ob jemand noch in anderen Beratungen oder früher schon in etwa, weil erst einmal, welche Erfahrungen bringt jemand mit, sind das gute Erfahrungen, nicht so gute. Und ich habe es auch schon gemacht, dass ich dann vielleicht mit Einverständnis des Kunden oder der Kundin auch mal ein Gespräch zu dritt mache, zum Schauen, aha, woran arbeitest du in der Psychotherapie, woran arbeite ich im Coaching? Das geht aber natürlich nur, wenn der Coachee das auch möchte. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn mehrere Helfersysteme im Doing sind, dann ist es wichtig, dass die am gleichen Strick ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Das wäre ja verheerend für den Kunden oder für die Kundin.
Dialogba geht davon aus, dass die Fähigkeit, sich zu entwickeln, das Weiterkommen und die Zukunftsfähigkeit von Menschen und Organisationen definiert. Wie wichtig ist die Entwicklung von Menschen und Organisationen aus psychologischer Sicht? Es ist wahrscheinlich eine Suggestivfrage, ja, aber diese Kernentwicklung, ja, was bedeutet das aus psychologischer Sicht?
Ja, einerseits sind wir ja lebende Systeme, sowohl als Einzelmenschen wie auch als Organisationen. Und als Einzelpersonen haben wir einfach einen Prozess, den wir gar nicht groß steuern können. Das ist der biologische Prozess. Wir reifen, wir werden älter. Und also das heißt, mit allen positiven Teilen, wir machen Erfahrungen, wir können aus diesen Erfahrungen wieder lernen und dann wird man hoffentlich immer weiser. Auf der anderen Seite wird der Körper vielleicht irgendwann auch schwächer und da muss man sich vielleicht eingestehen mit 55, dass man nicht mehr genau die gleichen körperlichen Leistungen erbringen kann, wie man das noch mit 25 hatte. Dafür hat man vielleicht mehr Erfahrung und kann das kompensieren. Also ich will damit sagen, Entwicklung findet aus meiner Sicht statt, ob ich will oder nicht. Veränderungen finden statt, ob ich will oder nicht, bei mir selber, rein biologisch, aber natürlich auch in den Organisationen, weil Organisationen, wenn sie weiter wachsen wollen, müssen sie sich verändern, weil die Umwelt sich verändert. Das heißt, Veränderungen sind eigentlich, finden statt. Deshalb hat ja schon Heraklit so schön gesagt, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Ich finde das eine sehr schöne Metapher. Das Leben entwickelt sich und es findet statt, ob mir das passt oder nicht. Viele Leute haben ja Mühe mit dem Alterungsprozess, den kann man ja nicht aufhalten. Man kann es vielleicht ein bisschen schauen, dass man gesund und fit ist im Alter. Aber so der Versuch, dass wir 200 Jahre alt werden, es gibt ja jetzt sehr viele Versuche so von diesen Tech-Konzernen, die da das ewige Zeitalter einläuten wollen. Ich bin da sehr skeptisch, aber who knows?
Die Komplexität ist gestiegen.
Ja,
das hat sicher auch, ist auch ein Treiber, dass wir gezwungen sind, uns zu entwickeln.
Ja.
Veränderungen sind größer geworden. Wir haben aber inhärent auch eine Art Toolset und oder Einstellungen, die uns helfen, dass wir dasselbe bewältigen können. Das funktioniert vielleicht nicht immer oder kann eben unterstützt werden durch Coaching. Kann man das so betrachten?
Ja, ich denke, Coaching ist eine gute Möglichkeit, in Veränderungen, die stattfinden, innezuhalten, zu reflektieren. Eigentlich für mich, es gibt ja auch den Begriff Coaching für im Sport und da finde ich Metapher eigentlich noch schön. Wie fahre ich, wenn ich das nächste Mal den Slalomhang runterfahre? Was kann ich aus dem letzten Mal lernen? Man schaut sich vielleicht sogar im Video an, schaut, wie man das, es geht um innere Prozesse, es geht um technische Sachen. Also es ist eigentlich ein Innehalten, ein Reflektieren und daraus zu lernen, was könnte ich das nächste Mal anders oder besser machen. Und wenn sich die Umwelt dann noch verändert, dann muss ich das ja mit einbeziehen.
Das heißt, die Fähigkeit, sich zu verändern oder die Fähigkeit, sich zu entwickeln, die lässt sich auch trainieren.
Ich glaube schon. Also die lässt sich insofern trainieren, indem man eben trainiert, Aufmerksamkeit Selbstfokussierung zu reflektieren, seine kognitiven Prozesse, eben Denkprozesse, seine emotionalen Prozesse anzuschauen und dann daraus bewusstere Entscheidungen zu treffen, wie will ich mich in einer bestimmten Situation verhalten, damit es nicht einfach passiert, es geschieht mit mir und ich lasse es mit mir geschehen, sondern dass ich als quasi Steuerfrau, Steuermann von meiner Person auch Einfluss nehmen kann auf die Umwelt in die Richtung, wie ich es gern hätte.
Mhm. Jetzt in meiner Beobachtung ist vor allem im Führungsbereich diese Komplexität in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Auch die Ansprüche der Menschen sind gestiegen.
Ja.
Aus deiner Beobachtung, was hat sich in der Führung in den letzten Jahren verändert?
Also das, was du schon angesprochen hast, die Komplexitätserhöhung in den Organisationen, meistens komplexere Fragestellungen. Und was sich vor allem auch verändert hat, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie sich Leute führen lassen wollen oder nicht wollen. Ich glaube, heutzutage funktioniert das, was vielleicht vor 40 Jahren noch eher funktioniert hat, dass man einfach Befehle erteilt, hinten dran kontrolliert, ob es ausgeführt wurde. Das hat funktioniert in einer eher einfachen Welt, wo man steuern kann, sagen kann, wenn ich X auf den Knopf drücke, kommt hinten Y raus und meine Leute müssen nur das tun, was ich sage und dann kommt das schon gut raus. Jetzt aber in einer komplexeren Welt müssen ja die Leute selber, die ausführen, selber in der Lage zu sein, denken, entscheiden, was ist jetzt für diesen Kunden oder für diese Kundin das Richtige. Und wenn man natürlich Leute führt, die selber Entscheidungen treffen sollen, und das bin ich überzeugt, man sollte die Sachen so weit nach unten delegieren wie möglich, da kann ich nicht gleichzeitig von diesen Leuten erwarten, dass die einfach auf Befehl, auf Knopfdruck irgendwas ausführen, sondern die sollten ja dann eben selber entscheidungsfreudig sein. Und Leute, die selber entscheiden wollen, die lassen sich nicht so gern über Befehl führen, sondern da braucht es andere Führungshaltungen.
Angesichts dieser Spannungsfelder und aber auch der wissenschaftlich nachweisbaren positiven Effekte des Coachings ist es ja noch erstaunlich, dass dieses Beratungsformat in der Wirtschaft, speziell auch im Führungsbereich, nicht noch stärker vertreten ist oder verbreitet ist. Oder? Was sind die Gründe für diese Unterentwicklung?
Also ein Grund sehe ich in der Beschleunigung der Alles ist beschleunigt. Die Leute müssen schneller sein. Das hat sicher auch etwas mit dem technologischen Fortschritt zu tun. Das heißt, sich die Zeit nehmen, das ist sicher mal ein wichtiger Faktor. Man nimmt sich keine Zeit, obwohl es gibt ja den schönen Spruch, hast du es eilig, dann geh langsam. Und das hat etwas für sich, weil jeder oder jede kennt wahrscheinlich so Situationen, wo man mit dem Kopf durch die Wand rennt und hinten dran merkt man, oh, ich glaube, ich hätte das anders nehmen können.
Meine Beobachtung ist, dass das mechanische, kausale Weltbild immer noch recht verbreitet ist.
Ja.
Du musst das machen und dann passiert das. Vielleicht verträgt es sich mit dem Leistungsprinzip besser und dass eben dieses Multifaktorielle, dieses Systemische, dass das jetzt langsam aber sicher auch verbreitet ist und dass man das aufnimmt, aber dass das eben noch nicht überall angewandt wird, oder? Eine andere Beobachtung ist aber auch, dass vor allem jüngere Führungskräfte diese Formate kennen und sogar auch ansprechen. Also ich war letztens in einem Anstellungsgespräch und da war die Frage, bietet ihr auch Coachings an? Also ich glaube, da verändert sich auch etwas bei einer neuen Generation von Führungskräften.
Ich glaube auch, was ich auch eine gute Entwicklung finde, zum Beispiel auch die zu dem Thema Life Balance, dass viele Führungskräfte sich erlauben, zu sagen, ich möchte nicht 150% arbeiten, ich habe noch eine Familie daneben, ich möchte eine gute Balance und sich getrauen, zu sagen, ich möchte 70-80% oder ich möchte die Führung teilen, Co-Leadership. Ich mag mich erinnern, ich habe im 91 am IAP angefangen, das war wirklich lange her, aber das Thema geteilte Führung oder Co-Leadership, das war damals schon ein Thema, das heißt nichts Neues, aber bei vielen Firmen ein No-Go. Das war überhaupt nicht möglich. Und deshalb haben viele Studierende gefragt, was kann ich machen, dass ich das umsetzen kann. Ein uraltes Thema, wenn man so will. Also wenn man jetzt 30 Jahre zurückschaut oder 40 Jahre. Und heute ist das immer noch hochaktuell und ich hoffe, dass die Organisationen hier flexibler werden. Natürlich ist es anspruchsvoller, aber dafür bietet es auch viele Chancen.
Das heißt, wir können hoffen, dass eine Führungskraft, die eben ein Coaching in Anspruch nimmt, heute nicht weniger souverän angeschaut wird, sondern eher als eben sehr kompetent und souverän das macht. Was sagst du zum Vorwurf, dass durch Coaching eine dysfunktionale Welt noch gefördert wird, statt dass sie wieder humaner wird? Also dass durch das Coaching die Coaches letztlich eben angepasst werden?
Ja, also das quasi zusammenflicken der Leute, damit sie in einem schrecklichen System wieder funktionieren. Das ist eigentlich der gleiche Vorwurf, den man der Psychotherapie auch schon vor Jahren gemacht hat. Ihr flickt einfach die Leute zusammen, damit sie wieder funktionieren. Ich glaube, dass eben, wenn das Coaching einen guten Output hat, ein gutes Ergebnis, dann ist die Person kritische in der Lage, für sich zu überprüfen, wo muss ich für meine Bedürfnisse einstehen? Und das ist jetzt vielleicht in Diskrepanz zu dem, was die Organisation will. Also das heißt gerade, dass sie in einem Coaching lernt, sich auch besser abzugrenzen. Nicht einfach wieder das bequeme Rädchen im Getriebe sein, sondern bewusster zu entscheiden. Was ist der Preis, wenn ich jetzt darauf verzichte, dieses Projekt nicht annehme, vielleicht diese Karriereleiter nicht angehe? Und was ist aber der Vorteil? Und eine bewusstere Entscheidung trifft. Und ich glaube, wenn Leute bewusstere Entscheidungen treffen, kommt das auch der Organisation zugute.
Und die Kosten können es ja dann nicht sein für ein Coaching in einer Organisation.
Ja, aber für viele Organisationen ist natürlich schon, das kostet. Dann kommt natürlich schnell mal die Frage, was ist der Return on Investment? Das ist beim Coaching natürlich relativ schwierig zu messen. Aber ich sage immer, schauen Sie, wenn Sie eine Führungskraft hat, die nicht konstruktiv führt, was hat das in der Regel für Folgekosten? Ich kenne das aus vielen Beispielen. Die Krankheitsstände sind hoch, die Fluktuationen sind hoch, und zwar auch solche, die man nicht wünscht. Es gibt ja auch Fluktuationen, da ist man froh, wenn jemand geht.
Konflikte.
Also das heißt, es gibt schnell mal sogenannte Nebenkosten, die entstehen, wenn man die Führungskraft nicht unterstützt in einer konstruktiven Führung. Das heißt, wenn nur eine Fluktuation, eine Person, die man gerne in der Organisation behalten hätte, und die geht wegen schlechter Führung, und in Klammer gesagt, 50% der Leute verlassen ein Unternehmen, weil sie mit der Führung nicht zufrieden sind. Das ist schon mal eine rechte Zahl, oder? Und wenn man da nur eine Fluktuation mit einem Coaching von einer Führungskraft verhindern kann, von einer Person, die man gerne weiter beschäftigen würde in der Organisation, dann eine Fluktuation, das kostet schnell mal einen Jahreslohn, muss ich ja niemandem sagen. Das sind 100.000 oder wie auch immer, mit allen Sozialkosten.
Und so viel kostet ein Coaching
nie. Und dann ist schnell die Rechnung gemacht. Aber man kann natürlich nicht garantieren, dass durch das Coaching diese Fluktuation nicht stattfindet. Also es gibt keine Output-Garantie. Und es gibt bei Coaching übrigens auch keinen, wie das bei den Medikamenten gibt, einen Beipackzettel. Beachten Sie die Nebenwirkungen oder fragen Sie den Apotheker oder die Apothekerin. Wir haben auch Nebenwirkungen. Coaching hat auch Nebenwirkungen, aber wir haben keinen Beipackzettel.
Was sind die Nebenwirkungen des Coachings?
Also man kann ja so sagen, wenn Coaching wirkt, hat es ja auch Nebenwirkungen. Ich kann da ein paar Beispiele aufzählen. Es hat natürlich vielleicht im Umfeld Nebenwirkungen. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Da habe ich einen Finanzchef in einer Firma gecoacht, der musste lernen, besser aufzutreten, selbstsicherer aufzutreten. Das war der Auftrag vom CEO, weil diese Firma, die wollten die an die Börse bringen. Und da gab es so Roadshows und da gab es natürlich ein Auftreten des Finanzchefs. Manchmal war der CEO auch dabei. Und wenn der natürlich da gestammelt hat oder Schweißausbrüche gehabt hat, Schweißperlen auf der Stirn, da haben sich natürlich die Finanzanalysten gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht, wenn der so auftritt. Also musste der einen sicheres Auftreten haben. Und das hat er dann auch durch das Coaching hingebracht. Und was waren die Nebenwirkungen? Der CEO, der ihn zwar ins Coaching geschickt hat, dass er besser auftritt, der war auf einmal unzufriedener. Und da war ich natürlich erstaunt, da habe ich mit ihm Hypothesen gebildet, was könnte sein. Und ich selber, muss ich sagen, habe nicht beachtet, was der CEO vom Hintergrund war. Seine Domäne war das Marketing. Jetzt ist natürlich der Finanzchef in das Gärtchen getreten vom CEO. Und der Auftrag war eigentlich, mach ihn besser im Auftreten. Und das Kleingedruckte, das habe ich nicht gelesen, das hat geheißen, aber bitte nicht besser als ich. Das war eine Nebenwirkung. Es war dann ein, gewisser Grad ein Konkurrent da mit dem CEO und das wollte er natürlich vermeiden. Das war ja eigentlich das Gute im Problemverhalten. Solange er nicht so gut war, hat er auch dem CEO nicht die Show gestohlen. Und da gab es eigentlich ein gutes Happy End, indem er nämlich gesagt hat als Finanzchef, ich muss ja gar nicht der Showman sein, das überlasse ich dem CEO. Ich muss einfach gute Zahlen liefern, ein sicheres Auftreten, das hat er geboten, aber nicht zu euphorisch, nicht zu showmäßig, weil diese Bühne hat er seinem Chef gelassen. Und so war das super. Und jetzt war noch eine spannende Anekdote. Ich habe mit ihm auch mit der Methode des inneren Teams gearbeitet, so die inneren Stimmen und so weiter. Und da hat er sich dafür sehr interessiert. Da habe ich ihm das Buch von Schulz von Thun gegeben. Das hat er dann zu Hause gelesen und hat es zu Hause rumliegen lassen. Und dann ist er das nächste Mal gekommen und hat gesagt, oh, meine Frau hat das Buch gesehen und hat gesagt, zu was für einem Scharlatan gehst du ins Coaching? Weil sie hat gefunden, die war nämlich Ärztin, also Naturwissenschaftlerin, wenn man so will. Und die hat gefunden, oh, der macht was, aber... Dann habe ich ihn auch gefragt, ja, was sagt ihm jetzt das? Und ich hatte natürlich keinen Auftrag von der EFV, aber das hatte auch eine Auswirkung. Seine Selbstsicherheit hatte auch eine Auswirkung auf sein privates Leben. Er hatte ein anderes Auftreten gegenüber seiner EFV. Und das war auch nicht unbedingt mein Auftrag.
Also willkommen in der systemischen Welt.
Genau, und richtig.
Alles hat irgendwo einen Einfluss auf
das Ganze. Also man kann sagen, wenn es wirkt, aber das hat natürlich auch Nebenwirkungen in anderen Kontexten. Ich hatte dann aber keinen Auftrag, eine E-Therapie zu machen, aber die Frau musste halt dann lernen, mit einem selbstsicheren Mann umzugehen. Aber ich denke, die hat das schon hingekriegt.
Vielleicht sind es die Kosten, vielleicht ist es aber auch der einfachere Zugang. Im Moment wird ja ChatGPT und KI-gestützte Instrumente für immer mehr Menschen eine wichtige Schulter in einer Krise. Was passiert da gerade?
Also da muss ich jetzt mich abgrenzen, da bin ich nicht Spezialist dazu. Da bin ich jetzt vielleicht von der Generation her ein bisschen, was ich höre, was passiert. Ich habe mich jetzt noch nie selber über KI coachen lassen. Aber was ich höre von Leuten, die das machen, dass sie sagen, eigentlich fühle ich mich immer sehr unterstützt. Also ich glaube, was ich gehört habe, dass KI eher unterstützend ist, sehr gefällig ist im Sinn von KI möchte gefallen, im Sinn von nicht kritische Fragen zu stellen und teilweise auch falsche Antworten im Sinn von Fakten verdreht. Also ich finde es ein hilfreiches Instrument. So wie man mit sich selber sprechen kann, kann man auch mit KI einen Dialog nehmen. Und der Dialog entwickelt sich immer weiter natürlich durch diesen Austausch. Aber ich würde das nur als ein Mosaikstein im Ganzen sehen.
Ich habe es ausprobiert, war sehr erstaunt über die Fragetechnik.
Ja.
Tut auch gut, mal über Dinge zu reden und nur mal ein Gegenüber zu natürlich haben, das verständnisvoll agiert und Empathie zeigt und einen bestärkt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es vor allem, dass die KI auf Bejahen optimiert ist.
Ja.
Sie kann natürlich alle beschriebenen Lebensszenarien irgendwo aus dem Netz ableiten in Sekundenschnelle und kann da auch etwas dazu sagen.
Ja.
Das ist erstaunlich.
Ja.
Was mir fehlt im Unterschied zu einem professionellen Coaching, ist eben die kritische Haltung. Oder?
Hast du damit Erfahrung gemacht? Hast du auch gefragt, bringe mir bitte jetzt kritische Punkte? Weil da habe ich keine Erfahrung. Wie ist es, wenn man KI auffordert? Das ist ja eigentlich paradox, oder? Wenn man dem KI sagt, sei jetzt kritisch mir gegenüber und dann will sie ja wieder gefallen. Ist sie dann kritisch? Hast du es ausprobiert?
Ich habe es ausprobiert. Ja. Ich habe es aber nicht systematisch gemacht.
Okay.
Ich habe es ausprobiert und sie weicht dann aus. Sie geht dann immer wieder auf die Ebene gutes Gespräch, Empathie zurück.
Ja, ja.
Versuch es doch, aber sie wirklich Optionen auslegen und auch vielleicht mal einen Entscheid fällen, das braucht es ja manchmal dann auch.
Klar.
Unterstützen beim Entscheid, Hypothesen bilden, das habe ich nicht erlebt.
Mhm. Mhm. Spannend.
Würde das aber gelingen, und das schließe ich nicht aus, dass diese Entwicklung in diese Richtung gehen könnte, dann glaube ich, wäre die Konkurrenz der KI zum traditionellen Beratungsansatz wäre groß.
Ja, das glaube ich auch. Für mich die Hauptfrage, aber eben weil ich nicht technisch unterwegs bin, wie gelingt es KI, auf die emotionale Ebene zu gehen? Ist es die Wortwahl, die ich wähle oder wie auch immer? Oder wenn es mit Video gemacht würde, meine Augenbewegungen, meine Gesichtszüge und so weiter. Für mich ist schon die entscheidende Frage, wie gelingt es, KI auf die emotionale Ebene zu reagieren, weil ich denke, dort ist die Maschine hoffentlich noch einiges zurück zu uns Menschen, aber ich weiß es nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dort schon auch noch eine gewaltige Entwicklung vor sich gehen könnte, vor allem wenn man dann videogestützt das Ganze macht, wo auch die Augenbewegung, die Körperhaltung, die Stimmlage, alles mit einfließt und das alles auch in die Antworten zurückfließt, weil das denke ich immer, wie kann KI empathisch sein? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworte, da müsste man wahrscheinlich die Spezialisten fragen. Mhm. Ich denke immer, Maschinen stoßen dort an die Grenze, wo es um Gefühle geht. Mhm. Also, und das wäre für mich die Hoffnung, dass dort ein Unterschied bleibt. Ich glaube aber, meine These ist, dass KI-gestützte Beratung ein großes Geschäft sein wird und sicher für die Masse ein gutes Angebot, aber nicht für die Leute, die dann noch vielleicht das Besondere wollen. Mhm. Das ist meine Vermutung, dass es in die Richtung geht, in eine Zweiklassengesellschaft. Mhm.
Ein anderer Trend, nämlich Online-Formate, hat das Coaching schon lange im Angebot.
Ja.
Ich habe das selber auch schon als Coach gemacht, gerade mit Führungskräften, die auch immer mit auf die Zeit schauen müssen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, meiner Erfahrung. Ja. Hast du da auch noch ein paar Aspekte, die es zu beachten gilt?
Ich glaube, zu beachten gilt es, dass wenn es nur online ist, dann haben wir halt einfach nur diese zwei Dimensionen des Blicks. Also wir haben nicht die dritte Dimension des Geruchs, der Körperwahrnehmung und so weiter. Das ist einfach eine gewisse Einschränkung. Ich muss mich vielleicht mehr auf das Bild, auf das Zweidimensionale konzentrieren. Dafür ist vielleicht der Blickkontakt intensiver. So, also es muss nicht nur ein Nachteil sein, aber es ist einfach eine gewisse Einschränkung der Sinneskanäle. Und ich glaube, das muss man schon beachten, was das dann macht. Deshalb ist es auch gut, wenn man da für sich selber gut reflektiert, diese Einschränkungen, wie kann ich die gut kompensieren, damit ich trotzdem in den vollen Zügen mein Coaching mit der Person durchführen kann. So.
Ich habe gute Erfahrungen mit Mischformen gemacht.
Ja,
man kennt auch die Person, man hat sich wirklich auch face-to-face kennengelernt und da kann man auch mal kurzzeitig über ein Zoom oder ein Team sich austauschen.
Also diese Erfahrungen haben wir auch gemacht und ich mache das auch sehr oft, dass ich abwechsle. Das geht aber natürlich nur mit Personen, die geografisch in Reichweite sind. Wenn ich jetzt eine Person, was ich jetzt selber nicht anbiete, ich biete nicht internationale Coachings an, aber Coach sie das anbieten, da kann man natürlich nicht diese Form abwechseln, weil dann ist halt die Person, die 2000 Kilometer weg wohnt, die ist halt dann immer nur online erreichbar. Aber ich höre von vielen, das funktioniert trotzdem auch gut. Aber ich persönlich, weil mein Umfeld von meinen Coaches im Umkreis der Deutschschweiz ist, da kann man immer noch einmal auch reisen. Ich mache auch gute Erfahrungen mit beidem.
Meine Überzeugung im Beratungskonzept Dialogbar ist ja, weiterkommen ist dialogbar. Darunter verstehe ich, dass im Beratungssystem zuerst zwingend ein Dialog etabliert werden muss. Also zuhören in einem geschützten Rahmen, verstehen wollen auf Augenhöhe, auch lernen, damit eine Veränderung eben des Systems passieren kann. Ich habe dieses Beratungskonzept auch im Rahmen meiner Masterarbeit an der ZAW beschrieben. Du hast es als Gutachter gelesen. Welche Bedeutung kommt dem Dialog im Coaching zu?
Eine große, sage ich jetzt mal. Ich würde sagen, auf Seiten des Coaches oder der Coaching, das aufmerksame Zuhören, das aktive Zuhören, das klar sich äußern können. Ich denke, die Kontaktaufnahme, so. Das ist das eine. Auf der Seite des Empfängers, der Empfängerin auch natürlich zu achten auf, wie wirkt das Gegenüber, die Aufmerksamkeit aufeinander. Also der Dialog im Sinn von Konzentration auf, was ich sage, was die andere Person sagt, auf der intellektuellen, kognitiven Ebene, auf der emotionalen Ebene. Und das kann man auch üben. Es gibt ja auch die Methode des Dialogs. Da gibt es auch ein Buch dazu. Ich glaube, es spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube aber, ein Kollege von mir, der macht zum Beispiel noch eine zusätzliche Qualifikation im körperorientierten Coaching, das heißt das Beachten auch des Körpers und der Körperhaltung und der generell des Körpers in allen Themen, der Körper
und alle Wahrnehmungskanäle.
Dass das auch ganz wichtig ist. Und wenn man das in den Dialog auch noch mit einbezieht, ja, es sind ja nicht irgendwelche zwei Roboter, die da einander gegenüber sitzen, sondern Personen mit Resonanzsystemen, nämlich ihren Körpern, dann glaube ich, ist das sehr ein sehr wichtiger Teil umfänglich. Ich bin eigentlich wieder bei diesem Dreiklang. Es ist immer dieser Dreiklang, der eine Rolle spielt. Es ist Kopf, Herz, Hand und es ist der ganze Mensch, der da einbezogen wird.
Eine Annahme aus dem systemischen Denkmodell geht davon aus, dass Geschehnisse in der Umwelt das System beeinflussen. Aber sie können auch seine Reaktion nicht bestimmen, vollständig.
Ja.
Also Autopoiese ist da das Stichwort. Mhm. Was heißt das für den Coach?
Das heißt für den Coach, das war für mich auch ein generell jetzt nicht nur für den Coach, ich denke auch für den Therapeuten. In meiner Beratungskarriere war das schon ein wichtiger Erkenntnis. Am Anfang habe ich natürlich gedacht, ein bisschen naiv, wenn ich Psychologe werde und die Leute berate, dann kann ich die beeinflussen, im positiven Sinn natürlich, im Sinn von Angebote machen, ich kann ihnen helfen, gesund zu werden, wie auch immer. Also diese ein bisschen übertrieben ausgedrückt, diese Allmachtsfantasie, ich als Berater kann etwas bewirken. Und Autopoiese heißt eigentlich, ich kann etwas anregen, ich kann ein Angebot machen, aber die Entscheidung, was das Gegenüber mit meinem Angebot macht, mit meinem Input, die bleibt vollständig beim Gegenüber. Das kann ich kann es beeinflussen, ich kann vielleicht in eine Richtung sogar eine Empfehlung aussprechen oder wie auch immer, aber wie sich das System und deshalb autopoietisch entscheidet, das ist ein autonomer Entscheid dieses Systems. Sei das ein Einzelmensch oder sei das ein Team oder eine Organisation. Das heißt, im Klartext, ich kann nicht ein System irgendwo hinführen, wo ich es gern hätte. Und das gilt aber für mich für Führung genau gleich, nicht nur für Coaching. Ich kann keinen Menschen, es sei denn, Ausnahmen sind natürlich Gehirnwäsche, Folterung und alles, aber dann bringe ich vielleicht einen Menschen dazu, etwas zu machen gegen seinen Willen. Aber ob er es mit Überzeugung macht, das kriege ich nicht hin. So.
Das heißt aber, das gibt auch eine demütigere Haltung. Richtig. Also der Coach ist ein Teil, ein wichtiger Teil, aber das Beratungssystem ist eben nicht nur der Coach,
sondern
es ist eben auch der Coachee.
Richtig, und eigentlich entscheidend, ob etwas transferiert werden kann, ob etwas umgesetzt werden kann, ist beim Coachee. Das ist die Entscheidung, bleibt dort. Und ich finde diese demütige Haltung, wie du das sagst, auch ganz wichtig, weil dann laufe ich nicht Gefahr, hochnäsig da rumzulaufen und zu sagen, ich weiß besser für dich, was für dich gut ist. Diese Demut finde ich eigentlich auch wertvoll. Trotzdem kann man ja mit Demut auf Augenhöhe dem Gegenüber begegnen.
Das bedeutet aber auch, dass nicht jede Intervention bei jedem Menschen gleich wirkt.
Ja, das bedeutet es auch. Und jede Intervention ist ein Angebot, das ich mache, im besten Wissen und Gewissen, dass ich denke, das könnte jetzt eine gute Hilfestellung sein für mein Gegenüber. Aber die Garantie, dass das ist, habe ich nicht. Und deshalb ist es ja immer wichtig, im Coaching auch zu fragen, sind wir gut unterwegs, ist das hilfreich, bezogen auf Ihr Anliegen. So diese Zwischenevaluation im Coaching und natürlich dann eine Schlussevaluation und eine Transferevaluation zu machen, das ist ganz entscheidend.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass es wird ein bisschen darauf losinterveniert und man hofft dann, irgendetwas nützt dann schon, so breitbandig.
Ja.
Da wären wir wieder bei der Theorie, also so das Hin und Her, was wäre eine gute Theorie, was wirkt jetzt in diesem Einzelfall und komme ich da weiter? Und damit ist natürlich Erfahrung angesprochen.
Sicher.
Und auch so eine Art Handwerk, also da gibt es so
Erfahrung, Handwerk.
Gibt es eine kunstvolle Theoriebildung?
Ja, also ich meine, eben Theoriebildung ist ja auch ein fortlaufender Prozess, dass ich mich immer wieder update, Theorien überprüfe. Aber für mich das Entscheidende ist eigentlich, das aktiv wahrnehmen, aufmerksam sein im Coaching-Prozess und immer wieder auf die Feedback-Prozesse zu achten des Gegenübers. Da nützt mir die beste Theorie nichts, wenn ich da einfach irgendwas runterspule und gar nicht darauf achte. Das Wichtige ist ja diese Feedback-Schlaufe. Wie reagiert mein Gegenüber auf diese Intervention? Und dann wieder nach diesen Unterschieden schauen, was ist besser, was ist schlechter. Und diese Antwort kann mir nur mein Gegenüber geben.
Und da braucht es auch eine Flexibilität,
ja, als Coach. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man flexibel ist als Coach. Ja.
Und das könnte auch eine Art Qualitätsmerkmal sein, dass eben ein Coach auf solche Wirkungen reagieren kann.
Ja, richtig. Und eine breite Palette von Methoden hat, um da flexibel vielleicht doch in eine andere Handwerkskiste zu langen, wenn man merkt, da komme ich nicht weiter, das bringt es anscheinend nicht, dass man da wirklich nicht für alle Lösungen den Hammer nimmt, auch wenn es jetzt nicht darum geht, einen Nagel einzuschlagen. So.
Du hast dich auch mit Konfliktmanagement-Themen beschäftigt, darüber auch publiziert. Wo siehst du Gemeinsamkeiten bei den Beratungsformaten Coaching und Mediation?
Also wenn ich jetzt das Coaching als Einzelcoaching unter vier Augen ansehe, dann ist es natürlich der Hauptunterschied, dass ich nur mit einer Seite arbeite im Coaching. Ich höre nur eine Seite. Und bei Mediation ist der Prozess so angedacht, dass ich als Berater mit beiden Seiten arbeite. Und damit der große Vorteil, ich höre auch beide Seiten. Das ist der große Nachteil im Einzelcoaching, weil ich höre ja immer nur die Geschichte von der einen Seite. Deshalb versuche ich beim Einzelcoaching natürlich die andere Seite virtuell in den Raum zu holen, indem ich zum Beispiel zirkuläre Fragen stelle und sage, was glauben Sie, was würde jetzt Ihr Gegenüber dazu sagen? Oder Sie sogar auf den Stuhl setzen und sage, jetzt setzen Sie sich mal auf den Stuhl des Gegenübers. Das nennt man Perspektivenwechsel. Und wenn das gelingt, diesen Perspektivenwechsel hinzubekommen, dann würde ich sagen, hat es wieder viele Ähnlichkeiten zur Mediation, weil einer der Zauberworte in der Mediation ist auch der Perspektivenwechsel. Gelingt es mir, wenn ich zwei Konfliktparteien habe, dass die Konfliktparteien in der Lage sind, die Sichtweise des Gegenübers einzunehmen und zu verstehen, wieso oder die Bedürfnisse des Gegenübers erkennt und nicht nur die eigenen Bedürfnisse. Und wenn das gelingt, dann sehe ich wieder sehr viele Parallelen zwischen Mediation und Coaching. Aber nicht alle Personen sind in der Lage, auf diesen Perspektivenwechsel im Coaching voll einzusteigen. Bis zu einem gewissen Grad schon, aber vielleicht nicht ganz voll, vor allem die Leute, die so emotional gefangen sind und so wütend sind auf die andere Seite, denen gelingt das vielleicht nicht so einfach.
Die Herausforderung ist in der Mediation die gleiche. Und darum braucht es ja die Vermittlung, richtig, und die Persönlichkeit, die eben versucht, dann einen Kanal aufzumachen zur einen Partei, zur anderen Partei und das übersetzt und dass man da langsam aber sicher wieder in den Dialog kommt.
Und das kann man natürlich im Einzelcoaching auch anregen, dass die Person bereit ist, in den Dialog des Gegenübers zu gehen. Aber physisch ist die andere Seite nicht präsent im Raum. Die wird dann höchstens gespielt in Anführungszeichen durch die Person selber, wenn man diesen Stuhlwechsel macht. Oder es gibt auch Situationen, wo ich als Coach vielleicht mal diese andere Seite versuche einzunehmen, aber ich bevorzuge es, dass die Person, die beraten wird, diesen Perspektivenwechsel macht, um für mich auch zu schauen, gelingt es ihr? Und wenn es ihr gelingt, dann hat sie wirklich einen Mehrwert davon, weil sie sich dann auch in die andere Person versetzen kann.
Zum Schluss nehme ich noch Wunder, man kann ja ein Einzelcoaching machen oder kann ein Coaching in der Gruppe machen. Wo ist da der Unterschied zur Supervision, wenn ich dann mit mehreren Leuten ein Beratungsgespräch mache? Ja. Kannst du da noch etwas sagen dazu?
Also es gibt große Vorteile vom Einzelcoaching. Das ist natürlich diese vertraute Atmosphäre unter vier Augen. Da muss ich niemanden, außer vom Coach, wenn ich eine gute Beziehung habe, kann ich mich sehr öffnen. Bei der Supervision ist es vielleicht anspruchsvoller, weil ich ja nicht weiß, oh, was machen jetzt die anderen, die auch zuhören oder mich mitberaten, jetzt mit dem, wo ich mich da öffne. Also diese vielleicht weniger größere Intimsphäre in der Supervision, das ist ein wichtiger Unterschied. Der große Vorteil von der Supervision, wenn man jetzt mit mehreren Führungskräften an ihren Führungsthemen arbeitet, der große Vorteil ist natürlich, dass die voneinander lernen können. Also ich höre, der hat auch dieses Thema, das kenne ich bei mir auch, wie machst du das? Sich gegenseitig anregen, beraten, Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten, ich sage jetzt mal Führungskräfte, oder man kann auch HR-Fachleute oder wer auch immer, Pflegeleute, einfach Leute aus der gleichen Berufsgruppe, homogen. Das ist der große Vorteil. Und deshalb bin ich ein großer Fan von Lernen in Gruppen, weil es ist auch aus Sicht der Organisation Es sind mehrere Personen, die voneinander lernen. Und wenn das gelingt, hat man natürlich eine Lernkultur in der Organisation. Wir können voneinander lernen. Und im Coaching geht jeder für sich. Und da ist es ein individuelles Lernen. Aber die Organisation hat so direkt nicht so viel davon, wie wenn mehrere Personen voneinander lernen. Das ist für mich ein Hauptunterschied.
Und das kann so weit gehen, dass man solche Prozesse etabliert, dass man dann vielleicht sogar gar keine externen Moderator, richtig, Moderatorin mehr braucht und ja, dass das im Sinne einer Intervision, genau, selber gemacht werden,
genau,
kann.
Genau, also Intervision würde ja dann heißen, da ist kein Supervisor, keine Supervisoren dabei. Und deshalb habe ich dazu auch ein Buch geschrieben, weil ich von dieser Methode sehr überzeugt bin, nämlich für kollegiale Beratung, wo man sich gegenseitig berät und voneinander lernt. Und für die Organisation ist das eine der besten Lernformen, bin ich überzeugt, gerade auch für Führungskräfte. Bedingt aber, dass die Leute einander vertrauen. Sonst geht das nicht. Also dort, wo Konkurrenz herrscht, dort, wo Misstrauen herrscht, wo man dem anderen am Stuhl sagen will, da würde ich Intervention, das wäre kontraindiziert.
Weil dort das Leistungsprinzip und einer gegen alle oder jeden.
Genau, da würde ich dann nämlich meinen Kollegen sicher nicht beraten, dann würde ich den höchstens
noch besser werden.
Genau, ich würde den höchstens in die Richtung beraten, dass er verliert, also dass er auf gut Deutsch auf dem Glatteis ausrutscht, weil ich das ihm nicht gönne, dass er besser wird als ich. Und wenn man so eine Konkurrenzkultur in der Organisation hat, dann muss man zuerst an der Kultur arbeiten und dann kann man mit Intervision arbeiten. So.
Jetzt hast du noch ein anderes Buch, das Handbuch Coaching, das neu aufgelegt worden ist, mit einer veränderten Autorenschaft.
Ja.
Wann kommt dieses Buch heraus?
Das sollte jetzt im Anfang 2026 rauskommen. Also jetzt zu der Zeit, wo wir das aufnehmen, ist es in den letzten Zügen und ich denke, so im ersten Quartal 2026 kommt das raus.
An wen richtet sich dieses Buch?
Das Buch richtet sich in erster Linie an Leute, die Coaching lernen möchten oder die sich mit Coaching schon beschäftigen und vertiefen möchten, weil es hat sehr viele Spezialthemen drin. Es ist ein Handbuch mit verschiedenen Themen. Es kann sich einzelne Kapitel aber auch an den Kunden richten, aber es ist erst in zweiter Linie. Es hat ein Kapitel drin, Suche und Auswahl vom Coach, was muss ich da beachten? So ein Kapitel richtet sich natürlich jetzt an die Kunden. Aber das Buch in erster Linie an angehende oder bestehende Coaches.
Zum Schluss noch ein Ausblick über die Zukunft des Coachings. Welche Trends siehst du in den kommenden Jahren im Bereich Business Coaching und Prozessberatung?
Ja, wir haben es mit KI, glaube ich, schon angetönt. Ich glaube, das wird eine wesentliche Entwicklung sein. Wohin die führt, da wage ich es nicht zu sagen. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Meine Prognose ist eine Zweiklassen-Coaching-Gesellschaft, das heißt, das günstige Modell, das auch nicht viel kostet. Vielleicht wird das dann schon auch mal kostenpflichtig, ich weiß ja eh nicht. Für die Masse, wenn man so will, das müssen ja nicht mal nur Führungskräfte sein, das können auch normale Mitarbeitende sein, die jetzt nicht Personen führen. Und dann wird es, glaube ich, immer noch die Form geben von Coaching, wo man face-to-face, persönlich, weil es dann halt schon, ich glaube, nach wie vor einen größeren Tiefgang erlaubt, eine halt auch mit Kosten verbunden. Es wird wahrscheinlich nicht günstiger, es wird exklusiver. Und vielleicht, das wäre meine Hoffnung, dass es auch normaler wird, dass man sich als Führungskraft coachen lässt, weil beim Sport, so viel ich weiß, wenn man Spitzensport betreibt,
Gehört das heute wieder dazu.
Das ist ja normal. Da muss man nicht zuerst sagen, der muss jetzt zuerst schlechte Leistungen bringen und dann stellen wir ihm einen Coach zur Verfügung, sondern im Gegenteil. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt ja so dies von einer Kosmetikfirma den Spruch, weil ich es mir wert bin. Und ich würde sagen, Coaching, das habe ich auch irgendwann schon mal gesagt, Coaching, wenn es so weit kommt, dass man sagt, weil ich es mir wert bin, dann finde ich, sind wir auf einem guten Weg.
Das soll uns etwas wert sein. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie findet man dich? Hast du eine Homepage?
Nein, selber nicht über das IAP, also Institut für Angewandte Psychologie an der ZHW. Und dort, wenn man meinen Namen angibt, dann landet man auf meiner Seite und da kann man mir am besten ein Mail schreiben, wenn man mit mir in Kontakt treten möchte.
Erik Lippmann, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke für die interessanten Fragen.